14.
Erstes Jahrhundert vor Christus. Der Jüngling vom Magdalensberg. Ein ganz kupfernes, großes Mannsbild, 9 Schuh lang, ganz nackend.
Ein ganz kupfernes, großes Mannsbild, 9 Schuh lang, ganz nackend.
Mit diesen Worten beschrieb im Jahr 1502 ein Bauer seinen Fund, den er beim Pflügen südlich am Hang des Magdalensberges in Kärnten gemacht hatte. Auf dem Gipfel dieses 1058 Meter hohen Berges befindet sich eine kleine gotische Kirche, die der heiligen Magdalena und der heiligen Helena, der Mutter Kaiser Konstantins, geweiht ist. Aus diesem Grund hieß der Berg bis ins 19. Jahrhundert Helenenberg und die dort gefundene Statue auch Jüngling vom Helenenberg. Da die heilige Helena in Kärnten jedoch weitgehend unbekannt ist, einigte man sich im 20. Jahrhundert auf den Namen Magdalensberg. Und damit wurde auch die Figur zum Jüngling vom Magdalensberg. Die Nachricht über seine Entdeckung verbreitete sich im frühen 16. Jahrhundert schnell. Pietro Bonomo, Bischof von Triest, schrieb darüber sogar an Kaiser Maximilian I. Im 15. Jahrhundert hatte der Humanismus und damit das Interesse an der Antike auch in den Alpenländern an Bedeutung gewonnen. Und so kann die Aufmerksamkeit, die die Zeitgenossen 1502 dem Sensationsfund beimaßen, durchaus mit dem Medienecho verglichen werden, das 1995 der Fund der Gletschermumie Ötzi hervorrief, um die es in unserem Track Nummer 5 geht. Die Bronze- und eben nicht, wie der Bauer gemeint hatte, Kupferstatue gelangte in der Folge in den Besitz von Matthäus Lang, der 1519 zum Salzburger Erzbischof gewählt wurde. Er nahm den Jüngling vom Magdalensberg mit nach Salzburg. Dort ließ er die Statue in einer Nische auf der Feste Hohensalzburg aufstellen, wo sie den kostbaren Mittelpunkt des dortigen goldenen Saales bildete. In der Folge wurde der Jüngling in Holzschnitt und Zeichnungen, allerdings jeweils nur bedingt detailgetreu, verewigt. Möglicherweise beeinflusste die Figur sogar Albrecht Dürer. Im Jahr 1551 wünschte sich Ferdinand I. die Statue vom Salzburger Domkapitel, allerdings nicht für sich selbst, sondern für seine Schwester Maria, die verwitwete Königin von Ungarn, die seit 1531 Statthalterin der spanischen Niederlande war. Das Salzburger Domkapitel entsprach diesem Wunsch, übergab die originale Statue und ließ für Salzburg einen Abguss anfertigen. Ein Faktum, das anschließend wohl in Vergessenheit geriet. Denn dieser Abguss, der 1806 in die Wiener Antikensammlung gelangte, wurde bis ins Jahr 1986 für das Original und damit für den bedeutendsten römerzeitlichen Bodenfund im Ostalpenraum gehalten. Erst ein modernes Forschungsprojekt zur Guss- und Formtechnik der Statue lieferte die Erkenntnis, dass es sich bei der ausgestellten Figur um eine Kopie handelte. Wo der ursprüngliche Jüngling vom Magdalensberg geblieben ist, ist bis heute unklar. Ferdinands Schwester Maria übersiedelte 1556 nach Spanien und starb dort 1558. Der Jüngling ging als Erbe an ihren Neffen Philipp II., der ihn offenbar in den Gärten von Aranjuez in Spanien aufstellen ließ. Im 18. Jahrhundert beschrieb nämlich Johann Joachim Winckelmann in seiner Geschichte der Kunst des Altertums eine Statue, die vor mehr als 200 Jahren bei St. Veit in Kärnten entdeckt und durch den Erzbischof und Kardinal Matthias Lange in Salzburg aufgestellt worden sei. Eine ebensolche Statue mit derselben markanten Inschrift auf dem rechten Schenkel befinde sich nun im Garten des königlichen Lustschlosses von Aranjuez, wo ein Freund Winckelmanns sie gesehen haben will. Schließlich sollte die Statue offenbar vor dem herannahenden Napoleon versteckt werden, der bekanntlich gerne sämtliche Kunstschätze, derer er habhaft werden konnte, für Paris zusammentrug. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts verliert sich dann jegliche Spur des Originaljünglings. Doch auch aus dem Salzburger Abguss, der schließlich nach Wien gelangte und sich heute dort im Kunsthistorischen Museum befindet, wie auch aus der Kopie auf dem Magdalensberg, die wiederum eine Kopie des Wiener Stückes ist, lassen sich wichtige Schlüsse ziehen. Die 1,83 Meter hohe Skulptur gilt als römische Idealplastik aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert. Der Jüngling verlagert sein Gewicht auf das rechte Bein, das linke, sogenannte Spielbein, berührt den Boden nur mit den Zehen. Der linke Arm hängt frei herab, die rechte Hand ist bis in Schulterhöhe abgewinkelt angehoben. Der Kopf des Jünglings zeigt nach rechts und folgt damit dem Gestus der rechten Hand. Die Auslegung der Pose der Figur reichte von betender Haltung über Redegestus bis hin zur Kampfpose, der entsprechend das Original Schild und Beil gehalten haben soll. Der Künstler orientierte sich jedenfalls bei der Schaffung dieses Standbildes an klassischen griechischen Figuren, vermutlich vor allem an jenen Polyklets aus der griechischen Hochklassik 450 bis 400 v. Chr. Aufgrund des antiken Raubs durch die Römer nach deren Eroberung Griechenlands war das Interesse an klassischer und hellenistischer Kunst im Römischen Reich gestiegen. Römische Bildhauer eiferten ihren griechischen Vorbildern nach und versuchten, diese zu kopieren, aber auch in ihre eigenen Schöpfungen einzubinden. Dieses als Eklektizismus bekannte Prinzip der Kombination auserwählter Elemente findet auch in der Jünglingsfigur von Magdalensberg seinen Ausdruck. Die Statue kann vielleicht in die Epoche von Kaiser Augustus, also 27 vor bis 14 nach Christus datiert werden, wofür auch der sprunghafte Anstieg der Münzfunde auf dem Magdalensberg für die augusteische Zeit sprechen würde. Möglicherweise ist sie allerdings auch etwas älter und datiert bereits ins frühe 1. Jahrhundert vor Christus. Auf dem rechten Oberschenkel der Jünglingsfigur, und dies war sicherlich auch beim Original der Fall, befindet sich eine Inschrift, der zufolge zwei freigelassene, möglicherweise Händler in der antiken Stadt auf dem Magdalensberg, die Statue dort gestiftet haben. Dass die Bronzefigur vollständig erhalten blieb, lässt darauf schließen, dass sie einst nicht etwa von einem Sockel gestürzt, sondern als Ganze vergraben worden ist. Weihegaben durften das Heiligtum, dem sie vermacht waren, nicht mehr verlassen. Statuen wurden in der Antike auch kultisch bestattet. Die Deutung, dass es sich beim Jüngling von Magdalensberg um eine Weihegabe handelte, liegt also nahe. Die Interpretationen dazu, wen der Jüngling darstellt, sind mannigfaltig. Ist er ein Athlet, ein Lampenträger, ein Priester oder gar eine Gottheit, vielleicht Mars oder Merkur? WissenschaftlerInnen vermuten ein Heiligtum des Stammes- und Kriegsgottes Latobius auf dem Berggipfel des Magdalensberges. Vielleicht war die Bronzeplastik auch diesem Latobius gewidmet. Möglicherweise bildet der Jüngling auch einen mit der Gründungssage von Virunum verknüpften Helden ab. Virunum, so hieß vermutlich die im 1. Jahrhundert nach Christus unter Kaiser Claudius gegründete Hauptstadt der römischen Provinz Noricum. Bereits um etwa 200 v. Chr. Hatten sich unter der Führung der Noriker 13 keltische Stämme zum Königreich Noricum zusammengeschlossen. Das Regnum Noricum gilt damit als das erste bekannte politische Konstrukt im heutigen Österreich. Durch die Ausgrabungen auf dem Kärntner Magdalensberg können heute 8 dieser 13 Keltenstämme benannt werden. Eben die Noriker und weiters die Alaunen, die Ambidraven, die Ambilinen, die Ambisonten, die Laianka, die Saivaten und die Uperaken. Von den Römern wurden die norischen Kelten gesamt als Noriker oder Taurisker bezeichnet. Aufgrund ihres Eisen- und Goldreichtums und guter Handelsmöglichkeiten unterhielten die Römer mit den Norikern gute Beziehungen, deren Angelpunkt vermutlich eben die Siedlung auf dem Magdalensberg war. In jedem Fall belegt der Jüngling vom Magdalensberg die Geltung der dort befindlichen Stadt als Zentrum norisch-römischen Handels im 1. Jahrhundert vor Christus. Denn die Stadt lag an der Verbindungsstraße von der Adria an die Donau, eine Abzweigung durch Südostkärnten führte sogar weiter zur Bernsteinstraße. Das zu Virunum gehörende Territorium war rund 9000 Quadratkilometer groß und umfasste Mittel- und Ostkärnten sowie Teile der Steiermark. Die in antiken Quellen überlieferte Gründungssage der keltischen Stadt am Magdalensberg geht so.
Die Noriker nämlich sind ein Volk, wo ein gottgesandtes Exemplar von einem Keiler das Land zur Verwüstung durchstreifte und sich von ihm näherte. Alle versuchten es gegen ihn, aber richteten nichts aus, bis ein gottgesandter Mann nun es in die Höhe nahm, es sich um die Schultern legend, wie es bei den Griechen in Kalydon als Sage erzählt wird, über ein großes Exemplar von einem Wildschwein und eines Stieres in Attika. Die Noriker riefen ihm zu »Ein Mann« in ihrer Sprache, das ist Virunus. Von daher wurde die Stadt Virunion genannt.
Interessant ist, dass in dem Text zweimal das Wort Gottgesandt vorkommt, in entgegengesetzter Wirksamkeit. Eine zürnende Gottheit schickt das Wildschwein, eine helfende den einen Mann, der es schließlich besiegt. Zahlreiche archäologische Funde belegen, dass das Motiv der Wildschweinjagd tatsächlich für keltische Riten typisch war. War der Jüngling von Magdalensberg vielleicht gar dieser eine Mann, der Held, der Herus Virunums? In jedem Fall gilt die Statue nach wie vor als frühestes Importstück römischer Kunst in den österreichischen Alpenraum und, bezogen auf sein Original, auch als einziges dieser Größe und von derartig hoher künstlerischer Qualität.